Herzlich willkommen zu meinem Podcast Autor in Ausbildung. Ich bin der Autor in Ausbildung und mein Name ist Jan. Viel Spaß.
Sie hören Episode 3. In dieser Folge der Dominoeffekt. Zum Inhalt dieser Folge. Auch dieses Mal werde ich den 5-Minuten-Rahmen etwas sprengen. Ich werde eine allgemeine Erklärung liefern, ich werde etwas zur Anwendung sagen und auch Beispiele liefern. Wo fangen wir an? Kaum eine Säule ist so universell wie der Dominoeffekt. Letztendlich eine Sache der Auslegung. Autoren sprechen oftmals nicht eine Sprache, meinen aber dasselbe. Wir wollen, dass sich unser Roman am Ende so anhört. Haben Sie es erkannt? Es sind fallende Dominosteine. Ein Stein stößt den nächsten um. Dafür müssen die Abstände stimmen. Sie dürfen nicht zu weit auseinander, aber auch nicht zu dicht beieinander stehen. Für einen einzelnen Podcast ist die Thematik zu komplex. Ich werde das Thema zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal aufgreifen müssen. Ursprünglich reduziert diese Regel unseren Roman auf das Wesentliche. Ein Roman sollte nur aus Steinen, also Szenen oder Abschnitten bestehen, die auch benötigt werden. Knallhart gesagt, trägt das geschriebene Wort nicht in irgendeiner Weise zum Erreichen des Lesers bei, hat es im Roman nichts zu suchen. Diese Regel sagt, es gibt eine Grenze zwischen dem, was wir für gut halten und dem, was wirklich gut ist. Im übertragenen Sinne haben wir die Dominosteine in dieser Variante zu eng gestellt. Es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, diese Situationen zu erkennen. Das liegt in der Natur der Sache. Wir schreiben Texten eine Szene, den wir für wichtig halten. Aber ist er es auch? Wir denken zum Beispiel bei Charakteren, dass viel Information die Figur lebendiger erscheinen lässt. Wenn die Geschichte diese Information über die spezielle Person aber nicht braucht, weg damit. Der Leser hat Fantasie, die er einsetzen möchte. Das Gleiche trifft auf die Beschreibung von Orten oder Gegenständen zu. Niemals etwas beschreiben, was nicht wirklich gebraucht wird. Aber auch Handlungen können überflüssig sein. Ist es nicht wichtig für die Story? Raus damit. Für mich persönlich eine schwere Übung, dieses Streichen überflüssiger Sätze oder Abschnitte. Es ist aber definitiv mein zweiter Korrekturlauf und einer der wichtigsten. Vielleicht fliegt sogar die ein oder andere Sequenz heraus, die ich im Korrekturlauf Schot und Tell gerade geschrieben habe. Zunächst einmal räumt diese Regel richtig auf. Der Leser profitiert von einem an der Story, der Handlung orientierten Roman. Die Beispiele für das Kürzen stelle ich etwas zurück, um den zweiten Teil des Dominoeffekts zu besprechen. Was, wenn die Dominosteine einen zu großen Abstand besitzen? Es kann verschiedene Situationen geben, die für diese Metapher stehen. Der Effekt ist immer der, dass wir Teile in den Roman einfügen müssen, damit er funktioniert. Die erste Variante, die mir in den Sinn kommt, ist die Glaubwürdigkeit. Oha, die Glaubwürdigkeit ist genauso allumfassend wie das Kürzen. Es betrifft jede Entscheidung, jede Handlung und bildet die Basis jeder Szene des Romans. Die Glaubwürdigkeit wird bei mir im selben Korrekturlauf geprüft wie das Kürzen. Es gehört auch zusammen, weil ich natürlich nichts kürzen darf, was der Glaubwürdigkeit dient. Wann ist die Handlung einer Person glaubwürdig? Da muss ich früh ansetzen. Ein Roman ist ausschließlich die Summe der Handlung seiner Akteure. Ob Protagonist, Antagonist oder Statist. Gelingt es uns nicht, die Handlung glaubwürdig in Szene zu setzen, macht der ganze Roman für den Leser keinen Sinn. Das passiert so häufig. Wie oft denken wir, warum tut er das? Oder warum tut er das nicht? Glaubwürdigkeit muss aufgebaut werden. Wenn sich dein Protagonist in eine Kugel werfen soll, die auf den Präsidenten abgefeuert wurde, braucht er verdammt gute Gründe dafür. Ich baue Glaubwürdigkeit auf, indem ich gezielt und verteilt Informationen streue. Wenn sich mein Protagonist für jemand anderen in die Kugel werfen soll, braucht er den entsprechenden Charakter dafür. Wie Goethe sagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das will der Leser entsprechend Schodo und Tell erleben, nicht gesagt bekommen. Unser Protagonist sollte also vorher bereits durch gute Taten positiv aufgefallen sein. Er hat alten Damen über die Straße geholfen, sein Pausenbrot geteilt und der Heilsarmee gespendet. Wen wundert es, wenn ein Bild des Präsidenten das Innere seines Spindes ziert und kein Pin abgehört? Nein, der Mann ist nicht vom anderen Ufer. Er verehrt den Präsidenten bis zur Selbstaufgabe. Und wie es das Schicksal so will, bekommt er die Chance, seine Loyalität mit dem größten aller Opfer zu beweisen. Ja, das geht in die Richtung glaubwürdig, ist aber das Mindeste, was wir an Informationen über den Mann brauchen, um sein Handeln zu verstehen. Je mehr in diese Richtung vom Autor kommt, je besser für die Glaubwürdigkeit. Natürlich gehört zur Glaubwürdigkeit eines Charakters auch das obligatorische Zögern vor großen Herausforderungen. Diese Details besprechen wir aber noch, wenn wir uns den Charakter selbst vornehmen. Zur Glaubwürdigkeit gehört bei weitem mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Manchmal sind es Kleinigkeiten, an denen wir scheitern. Angenommen, ein Verbrecher kappt das einzige Telefonkabel, was in eine Ortschaft führt. In dieser Ortschaft stehen ein paar Dutzend Häuser. Wieso sollte es nur eine Leitung geben? So etwas schluckt ein Leser nicht einfach. Vor allem, wenn wir solche Behauptungen wieder und wieder in den Raum stellen. Ist es für die Handlung extrem wichtig, dass diese eine Leitung gekappt wird, muss ich vorher plausibel verkaufen, dass es nur eine Leitung gibt? Vielleicht eine Zeitung vom letzten Winter, die irgendwo herumliegt, Schlagzeile, Lawine versperrt einzigen Zugang über die XY-Brücke und kappt einzige Telefonleitung. Solche Informationen streuen wir lange, bevor der Antagonist die Leitung tatsächlich kappt. Im Zeitalter des Handys ist das Kappen einer Telefonleitung kein echtes Drama. Aber da fällt uns auch noch etwas zu ein, oder? Das sollten wir dann vorbereiten und glaubwürdig dem Leser verpacken. Um die Glaubwürdigkeit zu verbessern, setzen wir Dominosteine in den Roman ein, damit er funktioniert. Um die Dimension zu verdeutlichen, die Glaubwürdigkeit beinhalten, noch ein Ausblick auf Zukünftiges. Das Stichwort ist Fallhöhe, die wir sicher in einem eigenen Podcast betrachten werden. Fallhöhe ist praktisch das Risiko, welches hinter einer Handlung steckt. Je mehr von einer Handlung abhängt, desto verständlicher ist Zögern eines Charakters oder unverständlicher sein draufgängerisches Vorpressen. Je mehr von einer Handlung abhängt, desto mehr empfindet der Leser so etwas wie Spannung. Ein hoher Preis scheint immer das eigene Leben zu sein, klappt aber nur, wenn der Protagonist dem Leser ans Herz gewachsen ist. Ja, in Glaubwürdigkeit steckt fast all unsere Bemühungen. Es ist vollkommen unwichtig, womit sich unser Roman beschäftigt, wenn er glaubwürdig geschrieben ist. Ich habe jetzt nicht behauptet, dass es mir immer gelingt, aber ich bin ja Autor in Ausbildung und lerne fleißig. Ehe Glaubwürdigkeit zum Unwort des Jahres gewählt wird, schnell ein paar Beispiele. Das Thema Kürzen ist schwierig. Besonders viel hatte ich damit in der Stoffsammlung meiner Biografie zu tun. Aber gerade dieses Genre erlaubt Unwichtiges, weil es keine Story im eigentlichen Sinne ist. Bei Romanen ertappe ich mich heute schon beim Schreiben. Hey, warum machst du das gerade? Und dann schreibe ich es anders. Selten, dass hinterher noch Abschnitte gestrichen werden. Kommt aber vor und wird wichtiger Bestandteil des zweiten Korrekturlaufs bleiben. Die Glaubwürdigkeit untermauere ich häufiger. Auch hier schon beim Schreiben. Okay, dein Protagonist braucht an dieser Stelle einen Bluff. Der funktioniert nur, wenn er vorher... Und dann passe ich eine Reihe von Kapiteln an, damit es glaubwürdig wird. Ich setze Dominosteine ein. Zum Beispiel eine Szene aus Takwa und Quinn, der Parasitenplanet. Gegen Ende setzt Quinn, der Protagonist, einen Bluff gegen Karl, den Antagonisten, ein. Zitat Anfang. Deshalb habe ich das hier entwickelt, fuhr Quinn fort und griff hinter sich an die Wand. Ein rundes Loch öffnete sich und plötzlich hielt Quinn einen metallisch schimmernden Zylinder von einem halben Zentimeter Durchmesser und einen Zentimeter Länge in den Tentakeln. Das hier ist ein Toxin, Herr Steiner. Dieses Toxin vernichtet ausschließlich den Menschen. Sie wissen, dass diese Option beinahe von der Völkergemeinschaft gewählt worden wäre. Ich habe da etwas vorgearbeitet. Natürlich könnte ich es an Ihnen testen. Und glauben Sie mir, es würde mich reizen. Aber warum sollte ich? Ich weiß, dass es funktioniert. Außerdem hat die Völkergemeinschaft dagegen entschieden. Eines verspreche ich Ihnen. Sollten Sie jemals wieder ein Labor betreten, lasse ich das Toxin in der Atmosphäre frei. Dann haben Sie die Menschheit auf dem Gewissen. Haben wir uns verstanden? Fragte Quinn und bewegte einen Tentakel auf die Öffnung des Zylinders zu. Zitat Ende. Damit das in irgendeiner Form funktioniert und Quinn nicht an Sympathiepunkten verliert, muss der Leser den Behälter kennen, den Quinn da aus der Wand zieht und als Toxin verkauft. Deshalb gehe ich in eine Szene an den Anfang des Romanes. Als Knark sein Schiff für seine Mission ausrüstet, bespricht er mit Zack dem Konstrukteur. Zitat Anfang. Möchtest du eine andere Farbe oder vielleicht ein paar Extras? Nein, aber auf jeden Fall eine Karone. Kannst du das für mich an Bord einrichten? Zitat Ende. Und ein Kapitel weiter. Zitat Anfang. Knark berührte an einer Stelle die Wand seines Schiffes. Ein Mechanismus öffnete eine Art versteckten Schrank und schob ihm einen zylindrischen Behälter entgegen. Der Zylinder maß 5 mm im Durchmesser und 1 cm in der Länge und schimmerte metallisch. Knark öffnete den Zylinder, indem er ein Ende abschraubte. Er zog die Karone heraus, brach ein Stück ab und schob es sich in den Mund. Zitat Ende. Wie gesagt, das passiert ganz am Anfang des Romanes. Und damit funktioniert der Bluff am Ende. Er ist sogar etwas witzig, weil es kein Gift, sondern ein wohlschmeckendes Lebensmittel ist, das Quinn in seinen Tentakeln hält. Das weiß der Leser, weil der Autor die Glaubwürdigkeit aufgebaut hat. Wie Dominosteine, die wir herausnehmen oder einsetzen. Wir streichen, was nicht gebraucht wird. Aber was gebraucht wird, darf am Ende nicht fehlen. Nächstes Mal befassen wir uns mit der Heldenreise. Die hört sich dann nicht so an. sondern eher so. Ein Roman hat eine emotionale Ebene, die eine Achterbahnfahrt gleicht. Dieses Auf und Ab der Gefühle begeistert den Leser. Dazu nächstes Mal mehr. Ich freue mich drauf.